Wir haben vorher von der Schöpfung schon gesungen. Passt eigentlich zu dem vorgegebenen Text. Ich habe den vorgegebenen Text genommen. Ich hätte ihn selber nie rausgesucht, kann ich euch sagen. Aber jetzt ist es halt mal so. Und ich habe den Vorteil, ich darf da vorne stehen und darf was sagen, ihr müsst jetzt zuhören. Ich lese ihn jetzt einfach mal. Das sind ein paar Verse. Und zwar ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 1 bis 4, ist der erste Teil. Das lese ich jetzt einmal. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und der zweite Teil, der auch vorgegeben war, war Kapitel 2, 1. Mose 2, die ersten Verse. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer, und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Ja, wenn man eine Predigt vorbereitet, dann denkt man meistens darüber nach, wie steige ich ein? Bringe ich am Anfang irgendeine kleine Geschichte oder bringe ich einen Spaß oder irgend sowas? Einfach das. Das heißt ja, man soll die Leute abholen. Aber ihr seid ja jetzt schon da. Und dann denke ich, wollen wir doch einfach mal schauen, wie steigt denn die Bibel ein? Das ist der ganze, das ist der Anfang der Bibel. Wie steigt denn die Bibel ein? Hier in den Text. Die Bibel, die von unserem Gott geschrieben ist. Bringt er eine kleine Spaßgeschichte oder was macht er? Nein, da heißt es: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es fängt ganz einfach an mit Gott. Ganz einfach mit Gott. Und mir kam da so ein altes Lied, ich kenne immer nur die erste Strophe, da heißt es, mit dem Herrn fang alles an. Ihr kennt es sicher. Wie geht es weiter? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ihr Älteren, noch Älteren wie ich.
Mit dem Herrn fang alles an.
Genau. Ja, also es reicht auch, Hans. Und so fangen wir auch an mit Gott und so fängt die Bibel an. Gott schuf Himmel und Erde. Punkt. Basta. Keine Erklärung, dass es Gott gibt, brauchen wir nicht. Keine Erklärung, dass es eine Evolution nicht gibt. Gott schuf. Ganz einfach. Denn irgendwo in der Bibel steht, wer Gott leugnet, der ist ein Narr. Und das wollen wir ja keine sein. Hebräer 11 heißt es, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also nicht irgendein Urknall, nicht irgendeine Materie, wo Gott irgendwas zusammengebastelt hat, alles was wir sehen, alles was wir anfassen können, entstand aus dem Wort Gottes. Gott spricht, ist natürlich Energie, Gott spricht und es ist da. Ich gucke immer gerne auf der Locher, auf den Schafberg, nicht durch Knall entstanden, nicht durch Materie entstanden, durch Gottes Wort. Gott sprach und der Locher stand da. Und da diskutiert auch die Bibel gar nicht. Ich will jetzt darüber eigentlich gar nichts sagen. Da gibt es Leute, gläubige Wissenschaftler, Werner Kitt zum Beispiel oder andere, die kennen das viel besser. Ich verstehe davon nicht viel. Ist auch nicht unser Thema. Was ich hier heute sagen möchte, also ich zum einen, das Erste, dass wir staunen über die Weisheit Gottes im Plan mit dieser Welt. Das Zweite, dass wir staunen und anbeten über die Weisheit im Plan Gottes mit den Menschen. Und das Dritte, dass wir Ja sagen. Ja sagen zu Gottes Plan mit mir persönlich und dass wir zur Ruhe kommen. Zu dieser Ruhe, von der wir vorher gelesen haben, wo Gott diesen siebten Tag macht. Zum Ersten. Ich glaube, es gibt keinen, der irgendwann mal in einer klaren Sternennacht nach oben geschaut hätte und da die vielen, vielen, vielen Sterne gesehen hätte. Und auch darüber gestaunt hat. Ganz bestimmt. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich habe mich gefragt, so auch beim Lesen, auch da kenne ich mich nicht aus, aber ich weiß, dass die Erde ein relativ kleiner Planet ist, dass es also viel, viel größere gibt. Frage ich mich, wieso habe ich gedacht, wieso sucht sich Gott ausgerechnet die Erde aus, um sich zu verherrlichen? Also ich weiß es bis heute nicht, aber ich habe mich halt gefragt. Und es gibt doch viel größere Planeten. Hätte doch auch Leben irgendwo anders schaffen können. Gut, vielleicht, so wie ich meinen Gott kenne, habe ich mir dann gedacht, vielleicht hängt es damit zusammen, dass Gott eine Vorliebe hat für das Geringe, für das Kleine. Das sieht man an seiner Erwählung für das Volk Israel und das sieht man auch an der Erwählung für die gedemütigten, zerbrochenen, geringen Menschen. War jetzt nur so ein Gedanke. Den nächsten Gedanken möchte ich euch auch nicht verheimlichen. Und zwar möchte ich ein paar Worte über Vers 2 sagen. Da heißt es, die Erde war wüst und leer. Tohu wa bohu heißt es. Gefällt mir dieses Wort. So sieht es manchmal im Zimmer bei mir auf dem Schreibtisch auch aus. Und dann, es lag Finsternis auf der Tiefe. Viele Ausleger stellen sich hier die Frage, wüst und leer, kann es sein, dass Gott so etwas schafft? Etwas Wüstes, etwas Leeres? Wir kennen das doch anders. Wenn wir weiter die Schöpfungsgeschichte lesen, dann steht da doch immer da, und Gott sah an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, nicht wüst und leer. Muss ich geschwind eine Stelle lesen in Jesaja 45, Vers 18. Ich habe da was reingemacht. Da heißt es, er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Jesaja 45. Er hat sie gegründet. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Also nicht als Einöde. Und so kommen viele Ausleger zu der Folgerung zwischen Vers 1, 1. Mose 1 und Kapitel 1, Vers 1 und Vers 2. Da muss etwas passiert sein, eine Katastrophe. Und zwar denken Sie sich, dass dort das eintrat, was wir auch in der Bibel lesen können, in Hesekiel 28 und Jesaja 14, und zwar der Fall Satans. Satan, der ein strahlender, ein herrlicher, schönste, größte Cherubim war, wurde aus dem Himmel geworfen. Der Fall Satans. Ich lese das nur mal kurze Stelle aus, könnte man Jesaja 14 lesen. Ihr könnt dann selber mal nachforschen, ob es sich so verhält, seit Beröa-Christen. Da heißt es, Jesaja 14, Vers 12, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, das ist der Satan. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Das war die Ursünde Satans, der Stolz. Satan wollte sein wie Gott und sich erheben wie Gott. Und deshalb wurde er zu Boden geschmettert. Und das sagen jetzt viele Ausleger. Das muss zwischen diesem Vers 1 und Vers 2 geschehen sein, eine gewaltige Katastrophe, dass die Erde wüst und leer wurde. Nun, ob es sich so verhält, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht, mich fragt auch keiner, kommt auf mich nicht an, aber ich könnte es mir vorstellen. Zumal wir erkennen dürfen, und das ist jetzt wieder auch unser Thema, das, was auf der Erde physikalisch vor sich geht und sich abspielt und abgespielt hat. Also die natürliche Schöpfung, die hat ihr Gegenbild immer auch in der geistlichen Schöpfung. Hat mich schon gefreut, wo ich den kleinen Strauß hier gesehen habe. Danke für den, der es da hergestellt hat. Schön. Also wenn jetzt unser Thomas Munzhausen da wäre, dann würde er wahrscheinlich darüber predigen, über diese Blume. Aber mir kam jetzt nur auch der eine Gedanke, die Wiesenblume, die natürliche Blume, die sind auch viel kleiner als die, die im Garten sind. Die Vorliebe Gottes für das Kleine. Der Mensch will immer groß was darstellen. Ja, ist nur nebenbei. Natürliche Schöpfung, geistliche Schöpfung. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber wir werden gleich sehen, dass es stimmt. Noch ein Gedanke. Ich habe jetzt lauter Gedanken, weiß gar nicht. Vers 2. Die Erde war wüst und leer, heißt es, und Finsternis war da, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also es ist alles etwas schwierig vorzustellen, aber Gottes Geist war da. Das heißt, trotz der Dunkelheit, trotz der Einöde, Gott lässt diese Erde nicht sich selbst. Er überlässt die Erde nicht sich selbst, sondern er hat ein Auge drauf. Trotz allem, trotz Dunkelheit, trotz Öde, Gottes Geist passt auf. Wisst ihr, und das gilt auch für unser Leben. Das dürfen wir immer auch wissen. Auch wenn in unserem Leben Öde, Dunkelheit ist, dann dürfen wir wissen, der Geist Gottes ist da. Hier heißt es, er schwebt drüber. Also ich könnte es auch so ausdrücken, er sucht. Gottes Geist ist ein suchender Geist. Er sucht, wie er helfen kann. Er sucht, wie er eingreifen kann. Er sucht auch heute noch, wie er Menschen retten kann und wie er auch in unserem Leben eingreifen kann. Ein suchender Geist. Aber jetzt höre ich auf mit meinen Gedanken. Jetzt geht es um das entscheidende Wort, das hier steht. Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Keine Funzel, sondern Licht. Und dass kein Missverständnis hier entsteht, das war noch nicht das Licht der Sonne. Das kam ja später. Damit Leben gedeihen kann, natürliches Leben gedeihen kann, dazu braucht es Licht. Da sind sich eigentlich alle Menschen einig, da sind sich die Biologen einig, da sind sich die Naturwissenschaftler einig, da sind sich auch Theologen, selbst die modernen Theologen sind sich da einig. Damit Leben gedeihen kann, braucht es Licht. Und jetzt könnte man wieder meinen, mit dem Licht fängt alles an. Stimmt aber nicht. Hier heißt es, mit Gott fängt alles an. Mit Gott fängt alles an. Gott spricht nämlich, es werde Licht. Johannes Evangelium Kapitel 1, vielleicht kommt es einem in den Sinn. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Gott spricht, es werde Licht und auf der Erde wurde es hell. Und natürliches Leben konnte entstehen. Das soll aber jetzt nicht unser Thema sein, sondern unser Thema soll sein, dass geistliche Leben genauso entsteht. Wir wollen ja etwas mitnehmen aus diesem Text. Wir wollen keine Naturwissenschaft hier betreiben, sondern wir möchten für unser geistliches Leben etwas mitnehmen. Geistliches Leben kann genauso nur entstehen, wenn Licht da ist. Wenn Gott uns Licht gibt. Wenn Gott uns Licht in unser Leben gibt. Und da habe ich jetzt drei kleine Unterpunkte. Das erste, Gott gibt Licht zu einer Bekehrung. Das zweite, Gott gibt Licht zum Wachstum. Und das dritte, Gott scheidet das Licht von der Finsternis. Punkt 1. Die Bibel kennt entweder Licht oder Finsternis. Alle, die ohne Gott in dieser Welt leben, sie leben nach der Bibel in der Finsternis. Deshalb habt ihr euch vielleicht schon Gedanken gemacht, warum in der Bibel so viel, also in den Evangelien, so viel Blinde vorkommen, die Jesus begegnen. Das ist alles ein Bild dafür, dass der Mensch, der Jesus nicht hat, in der Dunkelheit lebt, in der Finsternis lebt. Und wenn Jesus die Augen auftut bei diesen Blinden, dann dürfen sie nicht nur natürlich sehen, sondern dann dürfen sie auch geistlich sehen. Dann kommen sie zum Glauben an ihn, zum Evangelium. Ein sehr bekanntes Beispiel hat er mal neulich im Hauskreis erst angeschaut, wie das Licht ins Leben eines Menschen fällt, ist die Bekehrung des Saulus. Brauche ich jetzt nicht vorzulesen, die meisten wissen es. Saulus von Tarsus, dieser Gottesleugner, der die Christen verfolgt hat auf dem Weg nach Damaskus, da hat ihn dieses, ein ganz helles Licht hat ihn zu Boden geworfen und dann war er 3 Tage blind. Und in dieser Zeit der Blindheit, ja, als er blind war, hat er eigentlich erst richtig gesehen, so könnte man sagen. Als er blind war, hat er erst richtig gesehen. 3 Tage hat er nichts, also war er blind. Und in diesen 3 Tagen sagt Gott von ihm, siehe, er betet. Da war ja dieser Jünger Ananias, wo den Gott dann zu ihm schickt. Ananias hatte Angst, weil er wusste, dieser Saulus ist ja ein Gottesleugner. Er verfolgt die Christen und da sagt Gott zu ihm, siehe, er betet. Saul hat sicher vorher auch gebetet, aber das waren andere Gebete, das waren gelernte Gebete, das waren stolze Gebete. Und jetzt betet Saul, weil er sehend wird, weil dieses Licht aus der Ewigkeit in sein Leben gekommen ist. Jetzt ringt er mit Gott. Er wird wohl gedacht haben, alles, was ich bisher gemacht habe, wird jetzt in Frage gestellt. Wenn ich zugebe, dass Jesus Gott ist, wenn ich ihm nachfolge, dann gebe ich zu, dass mein ganzes Leben bisher falsch war. Wie stehe ich jetzt da vor den anderen? Sein Stolz war auf die Probe gestellt. Als dieses Licht aus der Ewigkeit, Licht von Gott in sein Leben fiel. Und wisst ihr, solche Saulusse gibt es heute auch noch viele. Menschen, die eigentlich merken, ich sollte mich bekehren. Mein Leben ist so nicht in Ordnung. Und dann gibt es diesen Kampf. Was sagen die anderen? Kann ich das machen? Und viele, viele entscheiden sich leider auch anders als der Saulus. Wieder andere sagen, aber man kann doch auch noch dies und jenes noch mitnehmen und so. Und Gott sagt, aber das geht nicht. Entweder Licht oder Finsternis. Und ich wünschte, dass bei uns niemand mehr ist, der so halb-halb ist. Halb-halb, halb Finsternis, halb Licht. Halb dem Herrn gehören und halb der Welt gehören. Halb-halb ist gar nichts. Nichts Ganzes, nichts Halbes, nichts. Denkt an die Gemeinde in Laodicea. Gott sagt, lau. Da heißt es, weil du lau bist, nicht heiß, nicht kalt. Was wird Gott machen? Oder was sagt der Jesus? Was sagt der Herr Jesus? Ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. Er mag nichts Laues. Er mag nichts Halbhalbes. Ich werde dich ausspeien. Und wisst ihr, was man ausgespier hat? Ja, das nimmt man nicht mehr in den Mund. Keiner. Ich weiß, dass das keine Streichelbotschaft ist, aber wenn es um eine Bekehrung geht, dann hilft auch keine Streichelbotschaft. Dann können wir nicht sagen, nimm Jesus auf und alles wird gut und alles wird schön und du hast nur noch ein schönes Leben. Ganz und gar nicht. Ich kann nur sagen, mach ganze Sache mit Jesus. Es geht nicht um ein bisschen Bequemlichkeit oder ein bisschen seelischer Schmeichelei, sondern es geht darum, wo verbringe ich die Ewigkeit. Und wenn man jung ist, denkt man nicht dran. Aber wenn ich jetzt so an die Zeit denke, wie schnell vergeht die Zeit, dass man alt wird. Und ja. Und jedem ist gesetzt, einmal zu sterben. Danach das Gericht, sagt die Bibel. Punkt 2, Gott gibt Licht für ein Wachstum im Glauben. Gott gibt auch Licht für ein Wachstum im Glauben. Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart einst Finsternis, sagt der Paulus den Ephesern, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wandelt als Kinder des Lichts. Ich möchte euch wieder ein Beispiel bringen, und zwar den Jakob. Also nicht unseren Jakob König, sondern den Sohn vom Isaac, den Fersenhalter, den, ja, das Schlitzohr, den Betrüger, könnte man sagen. Im Gegensatz zu seinem Bruder Esau war der Jakob ja ein anderer. Der Esau, der war ein ganz irdisch gesinnter Mensch. So, essen, trinken, genießen, leben. Irgendwann bin ich tot, mitnehmen, was geht. Das war Esau. Jakob war anders. Jakob wollte den Segen. Und wenn jemand den Segen will, dann heißt es, er ist göttlich gesinnt. Ich sag's mal so, in unserem Sprachgebrauch, Jakob ist ein Gläubiger, ein Bekehrter. Nur der Jakob, also ich kann ihn gut verstehen, ich könnte auch von mir reden. Der Jakob wollte immer nur ein bisschen nachhelfen. wenn das nicht klappt, dann habe ich dann doch noch den Ausweg. Oder er überdenkt die Situation und denkt, naja, ich vertraue zwar schon auf Gott, aber wenn es dann nicht so läuft, dann mache ich es doch ein bisschen anders. Das war Jakob. Kennt ihr das? Ich kenn's. Gut. Er hat immer gedacht, wie komme ich am vorteilhaftesten aus diesen Sachen raus? Also immer wieder gucke, dass man Schaden vermeidet. Und doch ein Gläubiger. Aber Gott, er hat Gott nie ganz vertraut. Irgendwo hat er immer nur einen Trick in der Tasche. Ja, und es ging sehr lange, viele, viele Jahre, bis Gott ihm, und jetzt sage ich Licht geschenkt hat, bis Gott ihm Licht geschenkt hat. Gott ist ihm in den Weg getreten. Dort am Jabbok. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, wo Jakob mit einem Mann ringt. Dieser Mann war der Herr Jesus selber. Gott in Person im Alten Testament, wenn man Gott begegnet ist, war es immer der Herr Jesus in Person, der den Menschen begegnet ist. Und da stellt er sich dem Jakob entgegen und da gibt es diesen Kampf. Und dem Jakob, dem wird die Hüfte ausgerenkt. Und wenn jemand die Hüfte ausgerenkt wird, dann kann er nicht mehr stehen. Der hatte keine Kraft mehr. Was blieb ihm übrig? Er musste sich an den Hals vom Herrn Jesus hängen, damit er noch stehen kann. Er musste sich an den Hals von Herrn Jesus hängen. Und da hat er gemerkt, meine Kraft, mit der komme ich irgendwann nicht mehr weiter. Ich brauche Jesus. Ich brauche die Kraft vom Herrn Jesus. Ich sage es einfach im neutestamentlichen Gebrauch, Sprachgebrauch. Ich brauche Jesus. Und da heißt es, wenn man denn diese Geschichte liest, als er das begriffen hat, da ging ihm die Sonne auf. Da ging ihm die Sonne auf. Ich sage es mal so, da ging ihm das Licht auf. Da hatte er dieses Licht, das der Herr möchte, was auch in unser Leben immer wieder fällt, dass wir merken, du mit deiner Kraft ist es nicht weit her. Du brauchst Jesus. Häng dich an den Hals von Jesus. Mir kam unser Samuel, der will immer gerne ein bisschen Kämpfchen machen. Und je älter er wird, umso schwieriger wird es für mich. Und dann versucht er immer den Hals zu kriegen. Also mit der Zeit wird es dann, da muss man immer aufpassen, dass man hinter kein Schaden kriegt im Genick. Aber ich dachte, bei Jesus ist es anders, der freut sich. Ich glaube, für ihn gibt es nichts Schöneres, als wenn wir uns an seinen Hals hängen. Also es gibt für Jesus ganz bestimmt nichts Schöneres, als wenn du dich mit beiden Händen an seinem Hals festhältst. Denn näher können wir dem Haupt niemals kommen, als wenn wir uns an ihn hängen. Und so möchte der Herr uns immer wieder auch Licht in unser Leben geben, dass wir wachsen, dass wir begreifen, was zu unserem Wachstum dient, was der Herr aus uns machen möchte. Das Dritte, Gott schied das Licht von der Finsternis, heißt es hier. Wisst ihr, was mir am liebsten gewesen wäre? Also hier steht, Gott schied das Licht von der Finsternis. Mir wäre es viel lieber gewesen, wenn hier stünde, Gott nahm die Finsternis weg. Das wäre mir lieber gewesen. Und euch auch wahrscheinlich. Aber er nahm sie nicht weg. Hat er nicht genommen. Hat er nicht gemacht. Die Finsternis ist noch da und wir verspüren die Finsternis in unserem Leben tagtäglich. Aber ihr versteht, was, Gott will. Er will Scheidung. Er will keine Vermischung. Keine Vermischung von Licht und Finsternis in unserem Leben. Und wenn Gott uns Licht gibt über irgendeine Sache in meinem Leben, wenn er mir zeigt, du, diese oder jene Sache, die ist nicht gut, das ist Sünde, dann heißt es, vermische das nicht. Dann heißt es, bring diese Sache ans Licht, bekenne sie dem Herrn und lasse sie sein. Lass es sein. Scheidung von Licht und Finsternis. 1. Johannes 1. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns, macht uns rein von aller Sünde. Wunderbares Wort. Paulus schreibt in Korinthern, zieht nicht am fremden Joch. Auch da geht es um dieses Licht und Finsternis, um die Scheidung. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Das begegnet uns durch das ganze Neue Testament. Scheidung von Licht und Finsternis. Es begegnet uns auch im Alten Testament. Wir wundern uns oft, warum Gott reine Tiere zum Beispiel hat und unreine Tiere. Da geht es überhaupt einfach darum, dass Gott möchte, dass wir lernen, Heiliges und Unheiliges zu unterscheiden. Licht und Finsternis, auch in unserem Leben. Und wisst ihr, ich kann in meinem Leben viele dunkle Ecken in meinem Lebenshaus, die kenne ich. Und wenn ich sie euch alle erzählen würde, dann würdet ihr sagen, hey, du kannst hier nicht predigen. Aber ich habe einen Heiland und ich weiß, er ist gnädig und ihm können wir diese dunklen Ecken bringen, diese Schandflecken bringen und das soll unser Trost sein. Er will sie uns wegnehmen. Er will, dass unser Leben Licht ist, dass wir ein Licht sein dürfen. Soweit. Das war jetzt die Einleitung. Nein, ich komme zum Schluss. Aber das ist mir jetzt eigentlich noch wichtiger. Wir haben in Kapitel 2 gelesen, Gott ruhte am siebten Tag. Er ruhte von seinem ganzen Werk. Alles, was Gott gemacht hat, war dann gut. Und er ruhte am siebten Tag. Ich möchte jetzt nichts, man könnte jetzt da viel sagen wahrscheinlich über den siebten Tag, über den Sabbat, über den Sonntag, über die Ruhe. Will ich alles nicht. Aber eins ist mir wichtig und das möchte ich, dass wir das alle mitnehmen. Es geht um diese Ruhe. Das ist das, also ich halte es für das wichtigste Ziel in unserem Glaubensleben, dass wir auch wie Gott zu dieser Ruhe kommen. Gott ruhte und er möchte, dass auch wir zur Ruhe kommen. Ich meine jetzt nicht Ruhe in Form von Urlaub oder Chillen oder sowas. Nein, was ganz anderes. Ich muss das gerade in Matthäus 11 lesen. Matthäus 11, Vers 28. Ganz bekannt, ihr braucht es gar nicht aufschlagen oder so. Ihr kennt es alle auswendig. Jesus sagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Im Urtext steht hier, ich will euch Ruhe geben. Und nochmal im Urtext heißt es, ich will euch Sabbat geben. Das ist der siebte Tag. Ich will euch Sabbat geben. Das ist das Erste. Also, Jesus spricht hier von der Ruhe des Gewissens. Das ist die erste Ruhe. Alle, die Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben, die dürfen wissen, mir sind alle meine Sünden vergeben. Alle. Ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Die Gewissensruhe. Mein Gewissen darf vollkommen zur Ruhe kommen. Ich bin mit Gott im Reinen. Das ist das Allerwichtigste, was wir in unserem Leben haben müssen. Und wenn einer von uns das noch nicht hat, dann, ich kann nur dringend raten, komm, wie Jesus sagt, kommet her zu mir. Kommt zu Jesus. Die Ewigkeit hängt davon ab. Ich wünsche, dass wir diese Ruhe alle haben. Die Gewissensruhe, alle meine Sünden sind vergeben. Aber jetzt geht's weiter. Jesus sagt nämlich noch einen Satz. Und den übersehen wir gern. Da heißt es, Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist was anderes. Das ist eine zweite Ruhe. Die Ruhe für die Seelen, die Seelenruhe, die Herzensruhe. Der Herzensfriede, das ist was anderes als nur gerettet sein. Das bekommen wir dann, wenn wir dem Herrn Jesus vollkommen unser ganzes Leben ausliefern. Wenn wir ihm unsere ganze Führung über unser Leben ausliefern. Wenn wir unser Leben ihm ganz und gar anvertrauen und ihm auch im Gehorsam folgen. Und auch nichts mehr, und das ist genau das, was der Jakob lernen musste, sich um den Hals von Jesus hängen. Das heißt, ich selber kann nicht mehr stehen. Ich kann selber gar nichts tun. Ich lasse mich tragen von ihm. Er hält mich. Ich muss natürlich halten, aber er trägt mich. Das ist diese Ruhe, diese Seelenruhe. Wenn wir die Bekehrung uns anschauen, dann lassen wir ja Jesus zwischen uns und unsere Sünden treten. Hier bin ich, hier sind meine Sünden, Jesus tritt dazwischen. Das ist die erste Ruhe, die Gewissensruhe. Er hat alle meine Sünden weggenommen. Er hat mich getrennt von meinen Sünden, ich habe keine mehr. Jetzt in der zweiten Ruhe, da lassen wir Jesus zwischen uns und unsere Schwierigkeiten, unsere Sorgen, unsere Nöte, da lassen wir ihn dazwischen treten. Er kümmert sich um unsere Schwierigkeiten, er kümmert sich um unsere Sorgen, er übernimmt das. Und das ist diese Ruhe der Seele. Wieder ein Beispiel aus der Bibel. Eine Frau, die das uns vorgelebt hat, die hat gelebt in Bethanien. Kennt ihr Bethanien? Ein Ort vor Jerusalem, wo Jesus immer wieder eingekehrt ist. Die Maria und Martha, sie dienten, da heißt es, Martha diente. Und die Maria, die saß da und hat Jesus zugehört. Und dann sagt die Martha, Jesus, sag doch der mal, die ist so faul, die soll auch was tun. Was hat die Maria gemacht? Hat sie was gesagt? Nein, nichts. Sie hat es Jesus überlassen. Und Jesus ist für sie eingetreten. Er hat sie verteidigt. Er hat der Martha gesagt, du, die hat das gute Teil erwählt. Genauso später, wo sie den Herrn Jesus gesalbt hat, die Maria, Da hat der Judas sie angefahren, das ist doch unnötig, da diese Geldausgabe, diese teure Salbe für Jesus. Auch da, Maria hat gar nichts gesagt, hat alles den Herrn Jesus machen lassen. Das ist für mich so ein gutes Beispiel, wie wir Jesus machen lassen, wie wir zu der Ruhe der Seele kommen können. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch, dass wir so eine Ruhe für unsere Seele bekommen, dass uns dieser Sorgengeist oder auch alles, was uns Not macht, Empfindlichkeit oder Ärger oder alles das, dass uns das gar nichts mehr anhaben kann, dass wir vollkommen zur Ruhe kommen hier. Und dann tritt das ein, was wir hier auch so oft als Segen weitergeben, am Schluss aus dem Philipperbrief, dass der Friede Gottes höher ist als unsere Vernunft und dass er uns in Christus bewahrt. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte noch ganz kurz beten und möchte dir danken, lieber Herr, dass du uns nicht nur am Kreuz erlöst hast, sondern dass du auch uns erlösen möchtest von allem, was uns Not macht in dieser Welt. Und da möchten wir dich bitten, Herr, dass du unsere dunklen Ecken uns aufzeigst, dass wir sie dir bringen, dass wir uns an deinen Hals hängen dürfen und dass wir es genießen, von dir getragen zu werden. Vielen Dank, Herr Jesus. Amen.